Der Muttertag ist eine Erfindung einer Christin aus einer Freikirche in Amerika. Am 12. Mai 1907 feierte die Methodistin Anna Marie Jarve einen Tag zu Ehren ihrer Mutter. Die US-Freikirche hat das dann aufgenommen und jährlich zu Ehren von Müttern gefeiert. Und dann wurde gekämpft, dass das Ganze auch national anerkannt wird, ein Feiertag wird. Tatsächlich kam es dazu. Das Problem war, dass dieser Feiertag dann immer kommerzieller gefeiert wurde. Deshalb wandte sich die Begründerin der Bewegung später dann ab und sie kämpfte dann wiederum für die Abschaffung dieses Tages, weil sie nicht wollte, dass das so ein zusätzlicher Konsumtag einfach wird. Die Abschaffung war dann allerdings nicht erfolgreich. In Deutschland wurde der Tag dann auch konsequent vom Blumenhandel eingerichtet und bekannt gemacht und später, und das ist vielleicht das größte Problem dieses Tages, von den Nazis missbraucht und damit beschädigt. Die haben ja alles beschädigt, was sie in irgendeiner Weise benutzt haben. Diese ganze schwierige Geschichte hindert uns aber nicht daran, diesen Tag zu begehen und die Rolle von Müttern hochzuschätzen und zu ehren. Und ich denke, genau das ist ja auch der Wert dieses Tages. Wenn ich daran denke, was ich persönlich meiner Mutter verdanke, kann ich nur zutiefst dankbar sein. Wenn ich an die Mutterrolle meiner Frau Anne denke, bin ich einfach nur begeistert. Und wenn ich jetzt ja meine Schwiegertochter sehe, wie sie mit unseren Enkeln umgeht, ihren Kindern, dann freue ich mich daran. Mütter werden zu Recht mit einer ganz tiefgehenden Liebe zu ihren Kindern in Verbindung gebracht, aber auch mit Stärke. Ich denke an die Vorläufer des Muttertages. 1870 schon wurde von Julia Ward Howe eine Mütter-Friedenstag-Initiative gestartet. Die hatte den Titel Peace and Motherhood. Sie hatte das Ziel, dass die Söhne nicht weiter in Kriegen geopfert werden sollen. Und bis heute gibt es ja die Bilder von Müttern, die für den Frieden demonstrieren, um ihre Kinder, naja, letztlich um überhaupt Menschen zu schützen. Und der Mut, mit dem sie sich oft gewalttätigen Staatsorganen widersetzen, ist bewundernswert. Viele junge Mütter engagieren sich heute für den Klimaschutz. Sie wollen, dass ihre Kinder eine gute Zukunft haben, überhaupt eine Zukunft. Wir haben allen Grund, Mütter zu danken für ihre aktive und für ihre mutige Liebe. Wenn wir von Gott reden, dann haben wir meistens ein männliches Bild vor Augen. Tamara hat das in ihrer Anmoderation schon gesagt. Wir denken an einen Vater eher als an eine Mutter. Und das hat natürlich auch Gründe. Jesus sprach von seinem Vater. Ja, er lehrte uns, das Vater unser zu beten. Obwohl, wenn man da genauer hinschaut und recherchiert, welches aramäische Wort dahinter stand, also in der Muttersprache Jesu, dann war es eher das Wort Papa, also Abba. Papa, ein sehr zärtliches Wort eines kleinen Kindes, vertrauensvoll, sodass es mich fast ein wenig wundert, dass das Bild eines strengen, ja geradezu strafenden Gottvaters viele Generationen von Christen geprägt hat und zum Teil heute noch prägt. Jesus erzählt eine Geschichte von einem Vater und seinen zwei Söhnen. Es ist unter dem Titel Der verlorene Sohn bekannt geworden. Besser würde vielleicht passen, Der gütige Vater. Es geht jedenfalls um einen Sohn, zunächst mal, der seinen Vater sehr missachtet. Er scheitert dann aber in seinem Leben und kommt irgendwann abgerissen und kaputt zurück. Und was macht der Vater? Er rennt seinem Sohn entgegen. Und das tut kein würdiger Patriarch. Er macht sich damit unmöglich. Ist ihm egal. Er nimmt seinen Sohn in den Arm. Der stinkt. Der stinkt nach Schweinestall und nach viel Not. Ihm ist es egal. So ist Gott, sagt Jesus, so vergebend, liebevoll, ja zärtlich. Heute möchte ich euch ein altes Prophetenwort vorstellen, das uns im Buch Hosea überliefert ist. Es passt gut zu der Geschichte vom gütigen Vater, die Jesus uns erzählt hat. Propheten hören Gott, sie sprechen in seinem Namen. Es geht hier nicht um Vorhersage der Zukunft, sondern um Deutung der Gegenwart. Heute sollen Menschen die Stimme Gottes hören und ihr folgen. Und dieses Heute ist zunächst mal das Jahr 720 vor Christus und der Ort, das Nordreich Israel, wird hier oft auch mit Ephraim bezeichnet, eines der Stämme. Das Umfeld ist schwierig. Eine Supermacht ist aufgestiegen, Assyrien. Und wenn Assyrer ein Land erobern, das hat man gesehen, da wächst kein Gras mehr. Israel sieht sich also unter Druck und versucht sich aus diesem Druck herauszuwinden. Sie opfern lokalen Göttern, versuchen so ein wenig Schutz zu finden und sie versuchen sich gleichzeitig mit einer sehr fragwürdigen Bündnispolitik zu retten und vergessen darüber, dass sie doch Gottes Volk sind. Und das klagt Gott an und der Prophet spricht mit diesem Ich Gottes. Ich lese euch den Text vor, der ist natürlich 2800 Jahre alt, klingt also für unsere Ohren zunächst mal etwas fremd, aber hört euch einfach mal rein. Hosea 11. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern den Baalen und räuchern den Bildern. Ich lehrte Ephraim gehen, nahm ihn auf meine Arme, aber sie merkten es nicht, wie ich ihnen half. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen, das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach Ägyptenland zurückkehren sollten. Nun aber muss Assur ihr König sein, denn sie wollen sich nicht bekehren. Darum soll das Schwert über ihre Städte kommen und soll ihre Riegel zerbrechen und sie fressen um ihres Vorhabens willen. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren. Und wenn man ihnen predigt, so richtet sich keiner auf. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim? Und dich ausliefern, Israel. Wie kann ich dich preisgeben gleich Adma und dich zurichten wie Zeboim? Mein Herz ist anderen Sinnes. Alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Und bin der Heilige unter dir und will nicht kommen zu verheeren. Nochmal, wer spricht hier? Es spricht der Prophet, aber das Ich, das er sagt, ist eigentlich Gott. Und Gott beklagt sich. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten. Also Gott erinnert ganz an den Anfang der Geschichte Israels. Durch Mose hatte Gott das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Der ruft sie durch seine Propheten auch immer wieder zurück, meist vergeblich. Nicht zurück nach Ägypten, sondern zurück zu Gott. Denn die Geschichte ist ja nicht so glücklich gelaufen, bis in die Gegenwart hinein. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon ab und opfern den Baalen und räuchern den Bildern. Das Volk traut also eher diesen sichtbaren Götterstatuen als dem unsichtbaren Gott. Sie vertrauen dem Naheliegenden. Und da stelle ich mich schon in Frage, wem vertraue ich eigentlich, wenn es hart auf hart kommt? Wenn das Prophetenwort ein Wort für die Gegenwart ist, ist es auch eines für meine Gegenwart? Wem vertraue ich? Vertraue ich mir selbst? Vertraue ich dem Geld, das ich gespart habe, dem Staat? Wer in der alten Welt Baal vertraute, der musste Opfer bringen. Vielleicht sogar Menschenopfer, das wusste man. Was opfere ich, um mich sicher zu fühlen? Was opfere ich, um über die Runden zu kommen? Was opfere ich, um einen Vorteil zu ergattern? Noch wichtiger ist aber die Frage, wem bringe ich eigentlich Opfer in meinem Leben? Gott wollte nicht, dass sein Volk toten Götzen dient. Und er beklagt sich über Ephraim, er beklagt sich über sein Volk. Ich lehrte Ephraim gehen, nahm ihn auf meine Arme, aber sie merkten's nicht, wie ich ihnen half. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen, das Joch auf ihrem Nacken zu tragen und gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach Ägyptenland zurückkehren sollten. Man merkt, hier stimmt etwas nicht ganz mit den Bildern. Ephraim wird auf den Arm genommen und dann wird es wie Vieh gefüttert. Der hebräische Text, so habe ich bei Fachleuten gelernt, kann auch etwas anders übersetzt werden und dann wirkt das Bild etwas stimmiger. Hört es einmal an. Dabei habe ich doch Ephraim gestillt, indem ich ihn auf meine Arme nahm. Und ich war für sie wie solche, die einen Säugling an ihren Busen heben. Und ich neigte mich zu ihm, um ihm zu essen zu geben. Das ist also das Bild eines fürsorglichen Gottes, Gott wie eine stillende Mutter. Das war, vermute ich mal, vielen Bibelübersetzerinnen und Bibelübersetzern zu fremd vorgekommen. Und doch, sagt der Prophet, genauso handelt Gott und er tut's bis heute. Kann Gott denn so mütterlich sein, kann man sich fragen. Kann er das sein auch zu dir und zu mir? Er sagt, ich habe dich angenommen als mein Kind. So verstehen sich Christen als Söhne und Töchter Gottes. Ganz egal, woher sie kommen oder wie sie sonst ticken. Ich habe dich auf die Arme genommen und gestillt. Gott nimmt sich also unser an, ernährend, fürsorglich, heilend, schützend. Ich habe dich laufen gelehrt. Gott stellt uns auf die Beine. Er möchte uns nicht ein Leben lang tragen. Er möchte, dass wir laufen lernen ins Leben hinein. Ich habe dich an Seilen der Liebe gezogen, heißt es hier. Gott drängt uns hier niemals in die Enge. Gott drückt nicht. Gott zieht. Er zieht uns heraus in die Weite, in die Freiheit. Du sollst nicht zurückgehen in die Sklaverei nach Ägypten. So heißt es hier im Text. Gott bewahrt dich davor, wieder in alte Abhängigkeiten zu kommen. So könnte ich das übertragen. Er gibt deiner Seele Nahrung, damit du dich nicht an die versklavst, die dir Hilfe versprechen, dich aber am Ende des Tages abhängig machen. Wie oft haben Christen das bezeugt? Und ich hoffe, du hast es auch schon gespürt. Etwas davon wahrgenommen. Vielleicht hast du sogar staunen gelernt über Gott. Großer, herrlicher Gott. Ich habe das Lied noch im Ohr. Jedenfalls wünsche ich dir das. Ich wünsche es dir sehr. Nun ist die Rede von Gott hier noch nicht zu Ende. Es kommt jetzt noch mal so ein bitterer Ton rein. Nun aber muss Assur ihr König sein, denn sie wollen sich nicht bekehren. Darum soll das Schwert über ihre Städte kommen und soll ihre Riegel zerbrechen und sie fressen um ihres Vorhabens willen. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren. Und wenn man ihnen predigt, so richtet sich keiner auf. Assur soll ihr König sein. Assur, die Hauptstadt von Assyrien, das Angstwort der Zeit. Israel hat sich verzockt. Es wird scheitern. Es hat Hilfe bei Falschen gesucht. Es geht um Sünde. Und Sünde ist ja nicht einfach eine Reihe von moralischen Fehltritten. Sünde ist im Kern Trennung von dem Gott der Liebe, von dem Gott des Lebens. Wenn ich mich absondere und sage, mit dir habe ich nichts zu tun, ich suche meine Hilfe woanders. Ephraim ist nicht der Letzte, der sich verzockt hat. Der junge Erwachsene, der die ganze Welt wollte und die Sucht bekam, der hat sich auch verzockt. Genauso wie der 50-Jährige, der sich fragt, ob sich der ganze Stress, den er sich seit Jahrzehnten macht, eigentlich gelohnt hat. Oder die einsame alte Frau, die erkennt, dass Liebe der Schlüssel gewesen wäre. Und nun? Die Corona-Zeit ist ja eine Zeit, in der sehr viele Menschen noch einmal sehr grundsätzlich über ihr Leben nachdenken. Mir selbst ging es auch so. Das ist wohltuend und hilfreich. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich zu sehr deprimierenden Schlüssen dabei komme. Was ist, wenn es sich so anfühlt, als stünde mein Leben vor einem Abgrund? Oder ich schaue zurück und stelle fest, gut war es nicht. Was ist, wenn ich feststelle, dass ich die falschen Prioritäten gesetzt habe in meinem Leben? Ist jetzt alles zu spät? Nein. Das ist eine wichtige Botschaft hier im Text. Es kommt darauf an, wer dein Leben trägt. Hat dein Leben einen tragenden Grund? Von wem erwartest du Hilfe? Jetzt bis zum Ende deines Lebens und sogar darüber hinaus. Wer verdient das Vertrauen? Israel hat in der Not Hilfe bei berechenbaren, sichtbaren Baalsfiguren gesucht. Eher als bei einem unsichtbaren Gott. Und in politischen Bündnissen gegen die Assyrer, ein Bündnis ausgerechnet mit dem Land geschlossen, das sie einmal versklavt hatten, mit Ägypten. Kann das wahr sein? Ich denke, genau so kann das kommen, dass wir das vertraute Elend, die bekannte Abhängigkeit vorziehen vor einem Gott, der uns herausfordert und der uns immer neu begegnet. Das vertraute Elend macht weniger Angst als neue Wege. Und Gottes Anklage darauf klingt geradezu traurig. Ich hatte dich lieb. Ich habe dich aufgezogen. Ich habe dich laufen gelehrt, an Seilen der Liebe gesichert. Du kannst doch mutig deinen Lebensweg gehen. Warum suchst du Hilfe bei anderen Mächten, die dich am Ende nur versklaven? Undankbar seinem Gott gegenüber und politisch blind rennt das Volk auf den Abgrund zu. Wer nicht hören will, muss fühlen, sagen wir. Und was sagt Gott? Nun, er ist mit Israel noch nicht fertig. Mitten in der Prophetie ändert sich noch einmal der Ton. Gott hat geklagt, Gott hat angeklagt, hat die Folgen angekündigt und nun, jetzt ist es wie ein Selbstgespräch Gottes. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, wie dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben gleich Adma und dich zurichten wie Zeboim? Mein Herz ist anderen Sinnes, alle meine Barmherzigkeit ist in Brand. Und ich frage mich, was passiert denn hier? Gott wendet sich also noch einmal seinem Sohn Ephraim, also dem Volk Israel, zu. Aber eigentlich spricht er ja mehr zu sich selbst. Ich kann dich nicht preisgeben wie Adma und Zeboim. Das sind zwei Städte, die das Schicksal von Sodom und Gomorra teilten, ja, die also der totalen Vernichtung preisgegeben waren. Mein Herz ist anderen Sinnes. Gott spricht zu sich selbst. Man kann das noch ein bisschen anders übersetzen. Mein Herz dreht sich um. Und ich weiß nicht, ob du so einen Satz über Gott gesprochen oder sogar von Gott über Gott gesprochen in der Bibel erwartet hättest. Gott kämpft ja hier förmlich mit sich selbst. Geht das überhaupt? Ist Gott nicht eindeutig? Kann aus dem Ankläger ein Fürsprecher werden? Ganz offensichtlich kann es Gott. Und er tut es. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn noch Ephraim wieder verderben. Und dann gibt er eine ganz atemberaubende Begründung dafür. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch und bin der Heilige unter dir und will nicht kommen, um zu verheeren. Warum kehrt Gottes Herz um? Warum bestraft er das Volk nicht, wie er es angekündigt hat und wie es das Volk verdient hätte? Weil es Gott ist, weil er heilig ist. Und was heißt das? Später wird Johannes in einem Brief an die junge Gemeinde schreiben, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und selbst wenn er zornig ist, gilt das. Und genau das spielt sich wie ein Drama vor unseren Augen oder Ohren ab. Mir als Mensch platzt irgendwann der Kragen. Und Gott? Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, ist hier übersetzt. Übrigens kann man das auch noch anders, vielleicht sogar genauer übersetzen. Denn ich bin Gott und nicht ein Mann. Er trägt seinen Sohn auf dem Arm, oder sollen wir sagen sie? Sie stillt, sie führt. Wen haben wir vor Augen? Also, wenn ich bei meiner Familie bin, im Berliner Szeneviertel Prenzlauer Berg, die Enkel besuche, dann sind es oft junge, bärtige Männer und Väter, die stolz ihre Söhne und Töchter auf den Spielplatz bringen und die stillen die auch, also mit dem Fläschchen natürlich. Aber wen haben wir denn in der alten Kultur vor Augen, wenn wir an Stillen, wenn wir an Ernähren, wenn wir an Aufziehen, an Laufen lernen denken? Das sind natürlich die Mütter. Die Aufgaben der Männer, das war Kampf, das war Angriff, das war auch Verteidigung. Männer entschieden über Leben und Tod. Zärtlichkeit, auf den Arm nehmen, liebevolle Begleitung, Laufen lernen, das ist die Domäne der Mütter gewesen. Nein, Gott ist eben kein Mann. Übrigens ist Gott auch keine Frau. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Männer und Frauen sind Ebenbilder Gottes, und zwar in ihren besten Zügen, in ihrer Kreativität, in ihrer Liebe, in ihrem hellen Verstand, in ihrer Kraft. Und Männer wie Frauen sind gleichzeitig gebrochene Ebenbilder, geknickt, oftmals verkommen, angezählt, fern von ihrem Urbild, von Gott, manchmal dem Scheitern ganz nah. Heil werden können Männer wie Frauen, wenn sie die Liebe Gottes annehmen, wahrnehmen, wenn diese Liebe zu einem tragenden Grund in ihrem Leben wird. Und diese Liebe, die Liebe Gottes, die geht bis zum Äußersten. Und das ist der Punkt, an dem ich gar nicht anders kann, als an das größte Symbol der Liebe Gottes überhaupt zu denken, an das Kreuz. Nirgendwo wird es sichtbarer als hier. Gottes Herz, wie es sich den Menschen zukehrt, die sich vorher ihm abgewandt haben. Er stirbt für die, die ihn verachten, schlagen, foltern, töten. Wie faszinierend ist es, diesen Gott kennenzulernen, diesen Gott zu folgen. Denn er ist auferstanden und er lebt. Und wie eine Mutter ihre Kinder versorgt, wie ein Vater sie liebt, Gott ruft dich in seine Nähe. Lauf in seine Arme und begegne diesem großartigen, diesem heiligen Gott.